Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir werden heute auch wieder Underlyings besprechen, an denen wir ziemlich sicher beteiligt sind, nämlich zumindest indirekt über Vehikel wie den MSCI World zum Beispiel, beziehungsweise wenn wir direkt beteiligt sind, dann werden wir das auch dazu sagen. Und damit, lieber Dominik.
Cheers, mein Lieber.
Sehr fair eingeschenkt, wie ich sehe. Danke.
Du hattest deine perfekte Schaumkrone. Du hast noch so lange gebraucht, die Technik einzurichten, wieder mal.
Ja, das ist, dafür läuft jetzt alles, hoffentlich. Wir haben übrigens einen sehr guten Spruch gefunden für uns, gell?
Genau. Also, wer den Geld und Bier Podcast nicht kennt, bei dem ist Hopfen und Malz verloren.
Richtig. Also, wenn dir unser Format gefällt und wenn du sagst, hey, das könnte jemanden anderen auch noch interessieren, dann sei doch so lieb. Drück mal auf YouTube Like und abonniere den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Und wenn du den Podcast hörst, auch dort abonnieren unbedingt. Und weiterempfehlen. Wir freuen uns über jede neue Hörerin, über jeden neuen Hörer und damit, ja, Dominik, starten wir hinein in eine, wie wir festgestellt haben in der Vorbereitung, doch relativ ereignislose Woche.
Ja, also die Woche war wirklich ruhig, weiß nicht, ob man Sommerloch nennen kann oder so, aber wir haben gemeinsam am Freitag ein gemeinsames Briefing gehabt und dann war ein Trainee quasi und Florian, liebe Grüße an der Stelle.
Jawohl.
Und ich mache dann natürlich immer das Makro-Update oder den Rückblick von der Woche, was ist passiert und was erwartet uns. Und ja, dieses Mal mit einer halben Stunde für mich sehr, sehr kurz. Normalerweise brauche ich über eine Stunde.
Du redest wahnsinnig viel immer, ja.
Richtig, genau. Das nimmt ja auch die ganze Arbeit in so einem gemeinsamen Podcast
auf meistens. Ist das, ja.
Und dementsprechend hatte ich da wenig Sprechzeit, obwohl ich sehr, sehr weit ausgeholt habe, weil es einfach meiner Ansicht nach sehr wenig gibt, über das man derzeit sprechen kann. Es verändert sich wenig, aber die kommende Woche, die wird dafür umso knackiger.
Genau, die kommende Woche, die hat es in sich. Wir werden heute nämlich plaudern über die FED-Zinsentscheidung, die steht nächste Woche an. Wir werden über die Earnings der Magnificent Seven plaudern. Zwei haben schon berichtet, vier stehen nächste Woche an und nur Nvidia ist erst irgendwann Ende August, also die sind immer etwas außerhalb. Wir werden über die Jobinflation und Tarifdaten plaudern, die anstehen. Die Zöllner sind natürlich nach wie vor Thema, am 1. August läuft die Deadline ab, also auch nächste Woche.
Ja,
ja, und einige Themen, die uns sonst noch einfallen, werden wir sicherlich auch noch zwischendurch bequatschen. Ich würde sagen, Dominik, fangen wir mal an mit der FED-Zinsentscheidung. Ich glaube, wenn man auf Bully Market schaut und wenn man auf das FED-Watch-Pool schaut, das ist es ziemlich eingetrichtert, dass es keine Veränderung gibt.
Ja, davon gehen die Märkte aus, davon gehe ich aus. In der September-Entscheidung schaut es dann wieder anders aus. Da rechnet man derzeit, glaube ich, sogar mit einer Zinssenkung. Aber derzeit sind wir flat und davon, das ist das Base-Case-Szenario.
Ja, also Donald Trump schafft es trotz mehrerer Drohungen gegen Jerome Powell nicht in Unterstimmung offensichtlich.
Nein, was ich auch wichtig finde. Also ich muss Jerome Powell recht geben, dass er da festhält an den Zinsen. Es gibt inflationäre Tendenzen, vor allem mit diesem fiskalischen, überbordenden Haushalt. Das ist ja unglaublich, über das haben wir schon so oft gesprochen jetzt. Für mich nicht sustainable, nicht nachhaltig. Und ich kann in so einem Szenario meiner Ansicht nach auch die Zinsen nicht senken. Und wenn er da von 3 Prozentpunkten Senkung spricht, dann ist das einfach nur utopisch. Und also ich bin bei Jerome Powell, ich finde das wichtig, was er macht.
Ja, wer übrigens ein bisschen lachen will, wir verlinken es vielleicht unterhalb des Podcasts. Es gibt ein lustiges Video von Jerome Powell und Donald Trump. Donald Trump und Powell besuchen die Baustelle in der FED. Und also wenn man so zwischen den Bildern sieht, also zunächst einmal, sie gehen zu dieser Presse, also sie sind mitten auf der Baustelle offensichtlich ein Pressegespräch,
ja.
Und Jerome Powell geht einmal 3-4 Schritte weg von Donald Trump, will nicht in seiner Nähe stehen. Also das sagt schon viel aus körpersprachetechnischer Sicht aus. Ja, und dann zieht halt Donald Trump so einen Zettel aus der Seitentasche seines Jacketts und liest vor, dass es statt 2,7, 3,1 Milliarden Dollar kosten wird und so weiter. Und er chauffiert sich drüber und der Paul nimmt den Zettel zur Hand und sagt, ja, aber da ist ja das Martin-Billing dabei.
Ja, vor allem vorher hat er schon den Kopf geschüttelt, so wie er das sagt, da dreimal. Also,
das siehst du richtig.
Ja, ja, Wahnsinn. Also das hat echt große Aussage.
So, was redet der Depp da neben mir auf die Art, ja. Und es ist dann rausgekommen, dass das Martin-Billing, um das da gegangen ist, dass da drin war, schon vor 5 Jahren fertiggestellt worden ist. Und ja, Donald Trump hat es dann schön überspielt. Also das muss man schon sagen. Sie sind eigentlich vollkommen schmerzbefreit. Also wie wäre das? Ich würde wahrscheinlich hoch und anlaufen, wenn mir so ein Fehler passiert. Da ist er schon schmerzbefreit, muss ich sagen.
Ja, er versucht halt wirklich irgendwelche Gründe jetzt auch zu erfinden, um Jerome Powell da einfach des Amtes zu befreien, sagen wir es mal so. Ja.
Ich verstehe es halt nicht, weil es ist noch 6 Monate, zu wie lange ist es noch? 7, 8 Monate, wo der im Amt ist.
Ja, er will die Zinsen definitiv runterhaben. Er kommt halt schon von den Maturities her, von den Ablaufdaten, von der Refinanzierung her, kommt er 2025 schon in den Stress. Also er muss refinanzieren und das muss er halt zu Kapitalmarktzinsen machen am langen Ende. Und wenn die hoch bleiben, dann.
Wieso ist das Thema? Ich meine, Sharon Paul kann es ja vollkommen egal sein. Der würde noch einen Boardsitz haben, bis 28.
Hast du gesagt? Ich weiß es gar nicht.
Zumindest habe ich das in einer Recherche irgendwo gelesen. Bis 28 könnte also noch normaler Boardmember bleiben, halt nicht Vorsitzender, aber Boardmember. Aber die anderen Boardmember, dann in dem Fall auch Sharon Paul, also Sharon Paul kann ja nicht mehr Vorsitzender werden, aber irgendwie anderer wird es ja werden, dass die unter Druck kommen und da dagegen stehen. Aber das siehst du nicht, weil mich wundert so, dass die 96% sich so sicher sind, dass dann diesmal nichts passiert. Weil es bestimmt ja nicht Jerome Powell alleine.
Nein, das sieht man in Dotplots. Die Dotplots sind ja dann quasi die einzelnen Stimmen der Boardmember quasi, wer für eine Zinsentscheidung positiv oder negativ steht, also Erhöhung, Senkung, Gleichstellung. Und sie sind sich anscheinend sehr einig, dass sie den Weg fahren, wie sie ihn fahren. Meinst du, unter politischen Druck kommen von Trump?
Ja.
Der wächst natürlich. Also natürlich hat man sich ein schwereres Leben, wenn man sich gegen das gewünschte Szenario von Trump stellt.
Aber ich frage mich halt, wenn Trump jetzt, sagen wir, Bessent hinsetzt als Fed-Chef oder wem auch immer, dann, ich glaube, erst Bessent ist nur Nummer 2, wer ist Nummer 1? Kästner oder so. Dann hatte der doch keine Möglichkeit, wenn die anderen Boardmember sagen, nö, wir senken nicht, dann kann sich der an den Kopf stellen. Ne?
Ja.
Also, ja, mal schauen. Bin sehr gespannt, wie das wird.
Also ich wüsste nicht, dass er ein Veto hat.
Ja, ich wüsste auch nicht, genau. Gut, also deine Prediction, also die brauchen wir jetzt nicht mehr predicten, großartig ist klar, jetzt nicht, aber im September, was sagst du, ein oder zwei?
Ein Schritt, 25 Basispunkte.
Okay, ich sag zwei.
Tatsache.
Ja, zwei.
Ja.
Einfach nur, um gegen dich zu sein, aber. Okay, hast du zum Thema Fett und Paul und Trump noch irgendwas Großartiges?
Das Einzige, was ich hinzufügen möchte, dass das ein richtiger Kindergarten ist, aber sonst...
Ich finde halt, warum man sowas nicht hinter verschlossenen Türen macht und da viel, viel mehr miteinander redet, verstehe ich halt nicht. Ja. Aber das ist halt nicht die Methode, glaube ich, von Donald Trump. Ja.
Finde ich irgendwie professionell, aber ja, das ist halt so.
So ist es, ja. Dann haben wir Earnings-Woche. Wir haben es schon gesagt, also es hat schon Alphabet-Berichte von den Magnificent-Servern. Ja. Die sind ganz gut, wirklich wirklich gute Ergebnisse.
Gut, ja.
Also Cloud-Umsatz plus 32%, Werbewirtschaft plus 10%, also beides stark. KI und Cloud pushen halt auch das Kursziel von manchen Brokernhäusern, das jetzt nach oben gesetzt wurde. Marktreaktion, glaube ich, war zu ca. 3%, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, definitiv. Tesla hat auch berichtet, da war es das genaue Gegenteil. Also wirklich enttäuschend. Jetzt fokussiert man sich halt sehr auf diese Robotaxi-Pläne. Die müssen halt jetzt aufgehen, auf Gedeih und Verderb. Aber das operative Geschäft bleibt vorerst extrem schwach.
Ja, fangen wir vielleicht mit Tesla an. Eine Aktie, die ich nach wie vor nicht einschätzen kann, habe ich schon oft genug betont in dem Podcast. Ich werde die Aktie nie besitzen, werde sie nie kaufen oder verkaufen, auch nicht shorten. Ich kann... für mich ist es eine sehr hochpolitische Aktie, die super subventioniert ist mit Steuergeldern. Und ich kann da einfach nichts draus lesen. Und das ist für mich einfach keine klassische Aktie. Also eher vielleicht ein Momentum-Play auf Politik oder irgendwas. Und das sehe ich eher negativ am absteigenden Ast nach dem Streit zwischen Musk und Trump. Und, wenn der die komplette Stützung auch noch von den Subventionen verliert, dann sehe ich das halt nicht so cool für die Aktie. Plus halt Musk, der sich halt immer weiter entfernt von seinen CEO-Tätigkeiten. Jetzt natürlich versucht, wieder zurückzuschwenken, aber wenn er diese America-Party wirklich durchziehen will, dann entweder setzt er sich einen CEO ein, stellt einen hin, der für ihn die Arbeit macht, aber so geht's halt nicht. Und die Absatzzahlen sind nicht gut und ja. Ich sehe da auch keine großartige Besserung. Trotzdem kann es natürlich sein, dass diese Aktie weiter steigt, weil es halt auch ein Technologie-Play ist mit den Robotaxis. Ich weiß halt nicht, wie die Waymo konkurrieren wollen, weil Waymo macht das schon lange und besser. Und ich sehe das bei Tesla jetzt nicht so.
Ich sehe vor allem bei Tesla den Vorteil schwinden, dass sie auf LiDAR verzichten, weil LiDAR halt immer die LiDAR-Technologie immer günstiger wird. Das heißt, du hast kaum noch Vorteile, Preisvorteile, ja, die werden noch bestehen bleiben, aber das ist für ein Robotaxi, das hunderttausende Kilometer fahren wird, ja. Wenn du es herunterrechnest, ist das gleich wohl.
Absolut, ja. Also ich kauft die Aktie sowieso nicht, habe sie nie besessen, werde sie nie besitzen und ich würde sie jetzt noch weniger kaufen. Aber ich würde sie auch nicht shorten natürlich.
Ich bin absolut deiner Meinung, da greife ich auch maximal mit Optionsplänen vielleicht einmal so wirklich was, aber auch da hast du so hohe Probleme auf beiden Seiten, weil es halt ein beliebtes Instrument ist. Also bin ich voll bei dir, weder long noch short. Wie siehst du Google? Weil bei Google überlege ich mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ein Einstieg auf lange Frist, auf die nächsten 10, 15 Jahre, gar nicht kurzfristig, ja. Weil das fällt mir schon sehr gut und ich habe das Gefühl, dass diese Aktie von den Magnificent Seven die unterbewerteste ist.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich habe die KPVs und KCVs und KGVs gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, die sind auf jeden Fall im Vergleich der Max 7 besser, aber bei einem durchschnittlichen PE-Ratio von 22 im S&P 500 muss man halt immer schauen, wie sind wir relativ zum Gesamtmarkt bewertet. Ne? Und was halt schon ist, dass die Magnificent 7, also die Top 7 Aktien der USA, mittlerweile 20% vom S&P ausmachen. Also man muss sich das vorstellen, 500 Aktien im S&P 500 und 7 davon machen 20% aus. Also was die 497. Aktie in dem Index macht, ob sich die verzwölffacht, ist komplett irrelevant.
Wurscht, ja.
Das ist komplett irrelevant. Und da ist halt die Frage, ob man dann nicht vielleicht sogar einen eigenen Index, vielleicht irgendwann eine Abspaltung machen sollte, wo man sagt, okay, man distanziert sich von diesen Top-Aktien, weil der Index hat ja so in der Zusammensetzung dann keine Aussagekraft mehr. Ne?
Ja.
Und das ist halt historisch hoch, das ist historische Höchstlevels. Richtung Dotcom-Blase von den Bewertungen der Top-Aktie. Und dementsprechend bin ich halt da sehr vorsichtig. Also ich kaufe jetzt keine Blue-Chips.
Mhm.
Ich bin nicht in Blue-Chips investiert, eher in Nebenwerte oder andere Sektoren, die halt weiter unterbewertet sind, nach Value-Kriterien. Ich kaufe keine Blue-Chips. Aber die Zahlen waren super. Die Zahlen waren sehr, sehr gut, haben mir auch gut gefallen. Stabil. Man kann das auf lange Sicht definitiv kaufen, aber ich möchte es halt noch billiger haben.
Okay.
Die weiß auch, bis immer beliebig
wird. Ja, aber es ist ja immer so.
Genau.
Definitiv. Ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir die nächsten Meter. Analysten sind 15% Umsatzwachstum, habe ich herausgesucht, auf ca. 44,8 Milliarden Nettogewinn prognostiziert bei ca. 5,89% pro Aktie, Dollar pro Aktie, sorry, gegenüber 5,16 Dollar im Vorjahr. Ich sehe halt bei Meta, also natürlich, also bei Google hat gezeigt, dass der Werbemarkt brummt, das sollte dann auch für Meta passen, an und für sich. Die AI, ich sehe halt Mark Zuckerberg schon wieder mit Milliarden herumwerfen, Unternehmen übernehmen, abwerben um massiv viel Geld von OpenAI und von anders. Ich sehe das halt, also im Gegensatz zu den anderen, also zu Google, aber auch dann, wir kommen dann noch zu Microsoft, sehe ich da halt schon wieder so ein bisschen Aktionismus dahinter und weniger Planung. Das hat er mit Metaverse ja schon einmal gemacht.
Ich wollte genau auf dasselbe Thema gerade kommen. Ich gebe da 100% recht, ja.
Also da, glaube ich, die könnte negativ überraschen.
Was ist mit diesem Metaverse passiert? Ne?
Nix.
Was damals so der geile Scheiß war, ne? Wo man gesagt hat, das ist die absolute Zukunft, wir setzen alle die Brille auf und gehen digital ins Office oder weiß ich nicht, was wir machen. Machen die digitale Zoom-Classes und nehmen dabei ab. Und keine Ahnung, also ich gebe dir da absolut recht, dass das sehr sprunghaft ist und was ich ja da gelesen habe, dass der teilweise Leuten einen Ausstieg von 100 Millionen gibt, wenn die OpenAI zu Meta wechseln, das ist schon gestört.
Ja, das ist auf der einen Seite gestört, hat aber einen Grund, weil die ja verzichten, wenn sie von OpenAI weggingen, auf ihre Stock-Based-Kompensation.
Ah, okay.
Und die muss halt kompensieren.
Okay.
Und deswegen muss er 100 Millionen zahlen.
Okay.
Also das ist ein guter...
Das ist ein wichtiger Kontext.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem viel Geld, mit dem er da herumwirft. Plus er baut Datenzentren, das ist jetzt eine Investition, da kann man gar nichts sagen dagegen. Aber ich glaube halt schon, dass er schon wieder ein bisschen die Kontrolle auf der Ausgabenseite verliert für mich.
Ich habe letztens, weil wir jetzt gerade über so große Pakete reden, habe ich eine coole Hochrechnung gehört. Und zwar ist jetzt ein bisschen was anderes, aber die Hochzeit von Bezos in Venedig,
ja,
dass die, ich weiß jetzt gar nicht mal, 60 Millionen gekostet hat oder so. Und dann haben sie halt den Nettowert von Bezos, also Networth, gegenübergestellt zu den Ausgaben. Was das für einen Normalverdiener in Deutschland, ich glaube mit 60.000 Euro im Jahr, relativ zu dem Wert, was diese Hochzeit gekostet hätte. Was glaubst du, kommt da was?
Ich schätze mal, dass die Hochzeit dann 500 Euro?
16,80 Euro.
Ein Knauser.
Ja, also 17, er hat wirklich gespart bei seiner Hochzeit. Also.
Okay. Ja, ganz viel mehr kannst du erst. Es ist auch schon schwer, das auszugeben, das Geld, wenn du so viel hast.
Genau. Also da dann Geld wirklich auszugeben, ist, ich meine, es gibt für alles einen Markt. Aber dann hast du halt die sechste Superjacht und weiß ich nicht was, ne?
16,80 Euro. Wahnsinn.
Ja, also, die Hochzeit war günstig.
Ja, okay, nein. Vielleicht noch kurz, Stock-Based Compensation ist nichts anderes als Aktienvergütungen für Mitarbeiter. Ja, vielleicht, dass wir das immer ein bisschen erklären. Okay, also Meta könnte noch, also dieses Quartal könnte noch brummen, aber da sehe ich auf der Ausgabenseite doch sehr, sehr viel dahinschwimmen. Microsoft, ja, hat mich ein bisschen verwundert, dass sie so viele Leute rausgeschmissen haben. Also die machen ja das Gegenteil.
Die haben einiges abgebaut, ja, das hat mich auch verwundert.
Also das, also entweder vorher zu viel aufgebaut oder was da der Hintergedanke ist, weiß ich nicht so genau. Vielleicht braucht man sie auch nicht aufgrund der KI mehr, ich weiß es nicht.
Genau, das ist nämlich das Gerücht, ne, dass man so optimiert mittlerweile, dass man weniger Mitarbeiter braucht. Das ist derzeit das Gerücht, was umgeht. Ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, dass man die Jobs wirklich durch Verlischung ersetzt. Würde natürlich für Effizienz sprechen, ne?
Ja, definitiv. Also so ein bisschen das Gegenteil von Meta, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber auch da, also man hat es an Google gesehen, man muss jetzt nicht unbedingt von Google auf Microsoft sprechen, aber Microsoft ist tendenziell sogar ein bisschen schneller gewachsen als Google immer. Also der Cloud-Umsatz von Google ist jetzt um 32% gewachsen, bei Microsoft wird erwartet 34-35% Cloud-Wachstum sogar. Und sie haben natürlich auch sehr, sehr viel Geld in KI-Infrastruktur raus und das sind Investitionen, also nicht ausgegeben,
ja, das
Geld.
Ja.
Ein bisschen schwer, durch mal bei Amazon.
Ja.
Wachstum 17-19% ist definitiv das, ich meine, das sind Marktführer, das ist schon schwieriger, wenn du der Größte bist, noch so zu wachsen, aber doch weniger. Margenentwicklung schaut auch nicht so gut aus, also bin ich auch sehr gespannt auf die
Ebene. Wie siehst du die kürzlichen Verkäufe von Bezos? Weil Bezos hat größere Aktienpakete abgeschlossen.
Ja, das macht er schon die ganze Zeit. Ich verstehe es auch, weil das ja ein massives Klumpenrisiko für ihn ist. Also hat man.
Ja, das ist aber bei jedem CEO.
Ja, definitiv. Ja, also das.
Er ist halt einer der wenigen, der wirklich, also es stoßen alle ab, aber er macht das wirklich in größerem Ausmaß.
Ja, ich glaube halt, dass er viel in dieses Satellitengeschäft reingeht, in seiner Weltraumfirma.
Also du würdest da jetzt gar nicht sein, interpretieren oder so?
Nein, in dem Fall, weil das macht er schon seit Jahren so. Aber das ist seit Jahren gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr geworden ist, habe ich nicht recherchiert, aber da will ich jetzt nichts rein interpretieren. Ja, aber Amazon und sonst, glaube ich, tut sich da nicht besonders viel. Ich glaube aber übrigens, dass die sehr, sehr hohe Margenentwicklung haben können, wenn die wirklich es schaffen. Und das ist ja auch schon der Fall. Amazon ist ja schon der größte Robotikbetreiber sozusagen. Also wenn da du die Logistikzentren vielleicht auch im letzten Schritt die Last Mile irgendwie automatisieren kannst oder robotisieren kannst, wäre das natürlich auch ein spannender Play für Amazon, definitiv, ja.
Und ja, ich habe wenig zu sagen zu Amazon. Das ist auch eine Aktie, die ich halt nie besessen habe. Weil die mittlerweile, das ist halt kein Buchhandel mehr, das ist halt kein Retailer, kein Vertrieb mehr, die machen ja schon so viel.
Alles.
Das ist ja mittlerweile eine Technologieaktie, die machen, weiß ich nicht, was die alles machen. Ja,
aber von Google auch Sachen,
ne? Ja, aber das ist wenigstens generell Technik. Also, das kann ich noch eher einordnen, aber ich tue mir bei Amazon da einfach schwer.
Ja, das ist ein Nischkonzern eigentlich mittlerweile.
Ja, genau.
Bisschen Sorgen machen wir um Apple.
Ja, ja.
Auch wenn ich hier auf mein iPad schaue. 4% Umsatzwachstum ist jetzt nicht mehr die Welt. Man ist auch nicht wirklich Dividenden-Champion. Ich glaube, man muss jetzt schon langsam entscheiden, was will man werden. Will man jetzt noch wachsen oder will man nicht schon langsam die Dividende erhöhen? Man hat massiv viel Geld auf der hohen Kante, das herumkugelt. Ich meine, bei Zinsen wie diesen nicht schlecht für das Finanzergebnis. Die AI-Strategie erkenne ich nicht. Also Siri ist nicht mehr ganz so strunzdumm wie früher, aber noch immer strunzdumm. also da bin ich sehr gespannt. Also da erwarte ich eigentlich auch wie bei Meta. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt wetten müsste, darauf kann man natürlich genau umgekehrt kommen und wie gesagt, Disclaimer beachten, würde ich Meta und Apple eher sagen, schwächere Ergebnisse und Microsoft und Amazon bessere Ergebnisse.
Ja, vor allem bei Apple ist halt die Frage, wie schaut die Zukunftsprognose aus, weil du kriegst halt, jetzt kriegst du den richtigen Gegenspieler, den einzigen Konkurrenten, der am Markt kommt. Und du weißt hoffentlich, wer das ist, ne? Trump mit seinem eigenen Cellphone, mit seiner eigenen Telekom-Aktie.
Made in America.
Genau.
100% China.
Und will da den Telekom-Markt aufräumen. Also Apple dem Tod geweiht?
Ich würde sagen, ja, also dem Tod geweiht ist vielleicht übertrieben, aber die werden schon schwer in den nächsten Jahren, aber ich glaube nicht, dass das Trump das so ein Problem ist. Ich würde sogar sehr darauf wetten, also das wäre ein guter Play, wenn du rechtzeitig, also das ist so schon was ich im Hinterkopf habe, auch dieses True Social Network und so, also die Trump-Aktien dann rechtzeitig zu shorten im letzten Drittel seiner Präsidentschaft, weil ich glaube, dass die danach einfach keinen Auftrag mehr haben werden. Und egal, wer dann an die Macht kommt, also auch wenn es ein Jimmy Vance ist, glaube ich, wird der nicht viel auf True Socials dann also unterwegs sein. Also die Plattform wird wahrscheinlich leiden darunter. Und auch das, was er jetzt alles da an die Börse bringt, also ich glaube, dass das ein guter Shortplay werden könnte, dann so ein Jahr vor Wahl.
Ist man ein bisschen zu unfundiert ins Blaue gestochen. Einfach. Kann natürlich sein, dass es passiert, aber weiß ich nicht, ob da...
Ja, wer postet dann noch auf True Social? Also, ja, und seine
True Social ist sowieso ein Das ist ein Projekt.
Partnerunternehmer.
Ja, das ist auch was, was ich nie unterschreiben würde.
Ja, also das. Aber das werden sie nicht halten können, die Bewertung. Das ist schon, und das kann man mit
Optionen. Die Aktie notiert nur das drin, oder? Ja. Okay, das weiß ich gar nicht. Kannst du da mal die Aktie aufrufen, das würde mich interessieren.
Das kann ich sicher noch machen, aber es, ich weiß jetzt zwar den Ticker nicht, aber wir werden es finden, und das definitiv, aber es ist halt mittlerweile halt auch nicht mehr der Play drauf, weil ich glaube, sie haben jetzt Krypto viel, ich habe mich jetzt wirklich nicht viel, eingelesen, aber,
vielleicht in den nächsten Podcast
mal. Können wir mal aufnehmen, ja. Also ich muss jetzt vielleicht, ich such's da weiter und vielleicht nehmen wir das nächste Thema, weil wir sind mit den Earnings eigentlich durch. Da ist es eher mehr dein Thema. Wir haben ja nächste Woche, warte, ich mach's mal auf, dass ich es wirklich, adäquat auch vorlesen kann. Wir haben nächste Woche tatsächlich wirklich viel und vielleicht kannst du so ein bisschen einen Ausblick geben. Ich weiß schon, schwierig. Wir haben am Dienstag die Job Openings, wir haben ADP Non-Farm Employment Change am Mittwoch, Advanced GDP, Fed Fund Rate, Core BCBRAS Index am Donnerstag, Employment Cost Index am Donnerstag, Unemployment Claims am Donnerstag, Average Hourly Earnings, Non-Farm Employment Change und Unemployment Rate und ASM Manufacturing PMI am Freitag. Also wahnsinnig viele Arbeitsmarktdaten. Da kannst du mal die Arbeitsmarktdaten rauspicken und da ein bisschen deine Prediction oder auch so, was passiert, wenn, einfach eine Analyse machen.
Ja, also Non-Farm ist halt immer so ein Thema. Non-Farm Payrolls sind halt die Arbeitsmarktdaten, die halt die Agrarindustrie, beziehungsweise wie heißt es richtig, die Landwirtschaft rauslassen, also Ex-Landwirtschaft. Und die sind halt immer wegweisend eigentlich. Und ADP ist halt immer so ein anderes Thema. Das wird halt verschieden gemessen. Ne? Und wir hatten ja bei den letzten Readings eine 6-Sigma-Verschiebung in der Standardabweichung. Oder wenn man sich die Gaussian Normalverteilung anschaut, dann war das ein negatives Ergebnis um 6 Sigma. Und die komplette Gaussian Normalverteilung, die komplette Glocke, ist ja mit 97, weiß nicht wie viel Prozent innerhalb der ersten 2 Sigmas, der ersten 2 positiven und negativen Standardabweichungen. Also 6-fach Standardabweichung ist ein Wert, der kommt in 99,99997% der Fälle nicht vor. Dementsprechend ist das ein Ergebnis, das gibt's eigentlich so statistisch gesehen gar nicht. Und wir haben jetzt zum ersten Mal gesehen, dass eben die ADP und die Non-Farm Payrolls komplett divergieren. Und das ist halt die Frage, ob man da jetzt von Manipulation spricht, Datenmanipulation, weil anders ist das nicht wirklich rational erklärbar, ne? Dass man so eine Abweichung bekommt, außer man verändert halt was in den Messwerten. Und da ist halt wieder bei den Messwerten immer dieses seasonale Adjustment und so weiter, wo man halt dann wirklich die Daten adjustiert nach Birth-Death-Model zum Beispiel, Geburtenrate und so. Und das finde ich halt auch alles nicht richtig. Das verwässert halt die Aussagekraft der Daten, meiner Ansicht nach. Aber da stehen andere Ökonomen auch anders dazu. Und ich glaube halt, dass es so weitergehen wird, dass diese Daten auseinanderlaufen. Das ist jetzt aber wirklich Glaskugel lesen, das muss nicht sein. Ich glaube nicht, dass wir ein extrem positives oder extrem negatives Ergebnis zum Konsens bekommen. Ich glaube, dass wir relativ in den prognostizierten Datenspannen liegen werden.
Okay.
Also ich erwarte da jetzt keine große Entwicklung, weil der Arbeitsmarkt sehe ich jetzt nicht irgendwie einbrechen derzeit.
Okay, wenn ich es richtig erinnere, habe ADP ist ja die Firma, die das quasi auswertet und da gibt es ja die offiziellen Daten und da war extreme Divergenzen.
Bureau of Labor Statistics, BLS.
Ah. Okay, sehr gut. Ja.
Das verstaatliche quasi.
Ja, definitiv. Wir haben ja auch PCE Price Index, 0,12, 0,3 ist die Erwartung. Das ist ein bisschen Anstieg der Inflation. Ich würde mich nicht wundern, wenn das wieder ein bisschen besser ausfällt als erwartet.
Ja, das ist halt eben die Frage. Also ich prognostiziere jetzt seit Dezember, dass die Inflation ansteigen wird. Und wir haben auch einen leichten Anstieg, aber nicht so, wie ich es mir wünsche. September war mein Call, dass wir im September wirklich dann stärker steigende Zahlen sehen. Jetzt sind wir bald dort und langsam sollte sich was tun. Vielleicht passiert es dann mit den Zollthemen, dass die langsam einpreisen. Und wenn das bis September nicht passiert, dann muss ich mir da meine Prediction irgendwie überlegen, weil dann liege ich einfach klar falsch. Aber mein Basisszenario ist noch immer, dass wir steigen. Mhm. Zuerst PCE, PPI und dann CPI.
Okay. Warten wir es ab.
Ja.
Sehr gut, ja. Also dann haben wir nächste Woche auch abgearbeitet. Das Unternehmen hinter der Russ Social heißt übrigens Trump Media and Technology.
Ah ja, genau, Trump Media.
DJT, also Donald J. Trump,
yes,
ist das Kürzel. Und ja, es ist ziemlich, ziemlich schon gefallen. Also die Aktie ist ein ziemlicher, war mal auf 80, steht jetzt auf 19. Also da haben schon ein paar ordentlich geschortet mittlerweile. Wahrscheinlich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Short-Interest recht hoch
ist. Ja, das wäre ein super Base, ein super Bodenbildung könnte man da reinkriegen jetzt.
Ja.
für ein Ausbruchsszenario, da fehlt noch einiges. Wie so komplett gibt der Theorie.
Ja, es ist halt schon recht gefallen. Muss man sich die Kennzahlen anschauen. Wie gesagt, das ist jetzt kein Play, den ich jetzt spielen würde, sondern es wird wirklich erst dann, ich glaube halt, dass die Plattform in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Man muss sich aber anschauen, was jetzt da Krypto und so weiter da schon drinnen ist, oder ist das extra?
Mich würden die Nutzerzahlen interessieren, wie viele sind auf der Plattform oben, weil ich lese das auch nie, dass das ihnen interessiert.
Ich weiß nicht, ob die das reporten. Aber ich kann ja mal ChatGPT fragen. Truth Social.
Wahrscheinlich 90% Bots und 10%.
Ja, ich glaube schon, dass da viel drauf ist, weil er ist ja drauf und die Maga-Geschichte wird da drauf sein, nehme ich an.
Also ich sag mal, das hat unter 1 Million Nutzer.
2 Millionen aktive monatliche Nutzer, laut mehreren Analysequellen. Alte Schätzungen nehmen bis zu 5 Millionen monatliche Nutzer an. Der Web-Traffic ist mit 25,5 Millionen Visits pro Monat. Das ist aber relativ, das spricht nicht für 2 Millionen aktive User. Weil wenn du da Hardcore-User da reinstellst, ja. Also ist auf jeden Fall weit hinten, hinter allen anderen Plattformen, hat keine Bedeutung im Endeffekt, ja. Aber da steckt sicher mehr drin als das. Okay, also haben wir die Wirtschaftsdaten von nächster Woche auch ein bisschen eingewertet. Da haben wir dann nächste Woche viel zu plaudern, wie die dann tatsächlich.
Absolut, ja, nächste Woche wird echt heiß, ja. Vor allem gibt es ja auch einige Earnings, ne?
Absolut, ja, das können wir auch besprechen, ja. Definitiv. Also abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Okay.
Ja. Eine Deadline, über die müssen wir noch plaudern, die nächste Woche abläuft.
Schätzen wir mal 1.8.
1.8. jawohl. Ich meine, bei China sind die zwei Profi-Ruderer, Bessent und Trump, ja schon wieder zurückgerudert. Also bei den internationalen Rudermeisterschaften der Politiker sind sicherlich Trump und Bessent ganz vorne dabei.
Willst du vielleicht noch kurz sagen, was am 1.8. ist?
Ja, am 1.8. läuft die Deadline der Zölle aus. Und das ist natürlich etwas, was spannend wird. Ich glaube, im Prinzip Japan ist ja bereits beigelegt, wobei da ist auch so, Japan sieht das ein bisschen anders wie die USA. Ja. Ich habe auch eine schöne Analyse gelesen, oder hast du mir das gesagt? Ich weiß es gar nicht, dass dasselbe Deal schon mal mit China war, dass China 500 Milliarden investieren sollte und eigentlich nichts investiert hat in den USA. Und das für Trump eigentlich nur, er hat das sagen können, die investieren 500 Milliarden, ob das dann kommt oder nicht kommt, ist ihm scheißegal. Habe ich das gelesen?
Könntest du von mir, ne?
Okay. Dann habe ich das irgendwo gelesen, kann ich jetzt die Quelle nicht nennen, tut auch nichts zur Sache. Also ich verstehe auch nicht, also die Aussage Japan, ich habe das ja lachen müssen, wie ich das gelesen habe, Japan investiert 500 Milliarden in den USA und die USA bekommt 90% der Profite. Also wie behindert muss man sein, dass man sowas unterschreibt?
Ich habe keine Ahnung, dass wir einen Deal machen
sollen. Also, das kann man nicht vorstellen. Ja. Also das ist ein, wie gesagt, die werden sagen, ja, announce das, Dumpfbacke und das kann man nicht vorstellen.
Also das ist, ich bin fast sprachlos, wenn ich sowas höre, weil ich weiß nicht, wer sowas glauben kann oder wer solche Deals abschließt.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber viel wichtiger, glaube ich, wird die EU werden. Das ist so der letzte große Wirtschaftsraum. Da gab es zwischendurch Gerüchte, und er hat ja selbst gesagt, 50-50 die Chance auf einen Abschluss. 15% wird von den Dächern gepfiffen. Wenn das tatsächlich kommen sollte, glaube ich schon, dass wir einen ordentlichen Push sehen werden, vor allem in den Autoaktien. Wetten durch nicht drauf, sage ich, das ist immer zuerst das Thema. Was ist deine Prediction?
Meine Prediction ist ganz klar, und ich kann die aber nicht untermauern mit irgendwelchen Statements oder Daten. Aber nenn's Bauchgefühl, aber ich glaube an den Deal nicht. Ich glaube an den Deal nicht, auch egal, was da announced wird. Ich glaube nicht, dass der zustande kommt.
Ich bin halt ich kann es auch nicht untermauern mit irgendwas, sage ich gleich dazu, aber rein gefühlstechnisch glaube ich, dass für Donald Trump jetzt ganz wichtig ist, dass dieses Thema mal von der Agenda verschwindet.
Ja, natürlich.
Und natürlich ist jetzt das, und wie gesagt, ich habe auch immer gelesen, solche Gespräche dauern normalerweise Jahre.
Genau.
Ja, jetzt versuchen wir das halt zusammen zu fußern, irgendwie auf ein paar Wochen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch da die zwei Profi-Ruderer wieder mal die Ruder in die Hand nehmen und sagen, okay, wir sind auf einem guten Weg, wir brauchen noch 1-2 Wochen.
Klassischer Traktor.
Tackung, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Trump das einmal von der Agenda haben will, zumindest mit dem großen Wirtschaftszonen. Also er hat dann China de facto, also weil bei China weiß man es nicht so genau, angeblich gibt es einen Trade Deal, aber ich kann ihn auch nicht ganz nachvollziehen, muss ganz ehrlich sagen. Japan, da weiß man es auch noch nicht so genau. Also die USA
erinnert sich. Teilweise ist sogar von Japan dementiert sogar.
Ja, das ist komisch. Also ist ganz komisch. Aber er hätte es dann zumindest einmal von der großen Agenda unten, das würde dafür sprechen. Was meiner Meinung nach dagegen sprechen würde, ist, er hat dann diese Drohungen nicht mehr so in der Hand und würde ein bisschen auch, und ich weiß halt nicht, wie sehr er jetzt von Epstein noch ablenken muss. Und das kann halt auch was sein, dass er sagt, okay, dann eskaliere ich da wieder und dann bin ich das Epstein-Thema ein bisschen los, aber das wird dann nicht mehr los werden.
Also ich meine, da verliert er wirklich einen großen Teil seiner Core-Wählerschaft mit dem Thema, dass er das nicht released.
Ja, also Epstein zur Erinnerung ist dieser Kinder... Pornografie Ring oder wo Politiker und andere Wirtschaftsgrößen zu Gast waren beim Herrn Epstein und der hat da so Partys veranstaltet.
Ja, und die CIA aber jetzt haben gesagt, dass es da gar keine Clientlist gibt. Ne? Vorher hat aber die Chefin ist es die Tulsi Gabbard, oder ist es wieder eine andere? Ich vergesse das, ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall die hat er gesagt, sie hat es am Tisch liegen, es wird veröffentlicht und jetzt auf einmal gibt es diese Liste nicht. Ne?
Ja. So, wer es gab, erzähle ich, und wenn nicht, der auch. Ne? Also ja, es ist ja spannend, also ich finde spannend. Ich glaube halt, er will es vom Tisch schon mal die Midterms rücken, ihm in diesen Schritten näher. Und er braucht jetzt, glaube ich, einmal wieder Stabilität und wirtschaftliche Stabilität. Du kannst sie, wir haben das, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge eh schon besprochen. Du kannst halt die Firmen nur zum Investieren anregen, wenn du Grundbedingungen hast, die da sind und wenn sich die nicht von heute auf morgen ändern. Deswegen ist ja der große Vorteil des Westens, aber jetzt auch von China meiner Meinung nach, dass du ein rechtlich stabiles System hast, auf dem du aufbauen kannst. Das sehe ich in den USA schwer gefährdet im Moment und ich glaube auch, dass viele Firmen in den USA sich zurückhalten mit Investitionen, weil sie halt sagen, naja, wenn dann Zölle kommen oder wenn dann Gegenzölle kommen oder so, warum soll ich jetzt eine neue
Das Thema von Trump ist halt oft diese, und das ist seine Ansicht, ob ich die teile oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber er sagt fehlende Alternativlosigkeit. Die USA ist der größte Wirtschaftsraum, die USA ist der Nummer 1 hottest Market on Earth und der wichtigste Absatzmarkt überhaupt und wer da partizipieren will in den USA, der muss das eben bezahlen. Und das kann man jetzt, das stelle ich jetzt einfach nochmal so in den Raum, diese Aussage von Trump, ob das so richtig oder falsch ist, ein anderes Thema. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, wir hatten ja öfter das Thema, dass in Europa keine der Kerntechnologien irgendwie, dass wir irgendwo Führer sind. Ne? Und da hat der Deutschland jetzt auch gesagt, wir subventionieren Intel mit der Chip-Produktion, dafür bauen die einen riesigen Standort hin und her. Und Intel hat das komplette Projekt abgeblasen jetzt. Das heißt, der Standort, ich weiß gar nicht mehr, war das Gelsenkirchen? Nein, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Kann ich nachliefern. Aber das Thema ist vom Tisch. Und da waren halt, weiß nicht, 15.000 Arbeitsplätze wieder im Gespräch, die es jetzt wieder nicht gibt. Ne? Jetzt muss man sich wieder anders umschauen. Man hat keine Technologieführer im Land und ist halt die Frage, ist die USA alternativlos? Wie siehst du das?
Nein, also ich schaue, das Problem der EU ist momentan, dass man zwar Frontenkrieg hat. Man hat sie mit China, der China haben wir auch gehabt. Ja. China hat man sich leider nicht einigen können. Das ist schade, finde ich. Das ist meiner Meinung nach auch ein strategischer Fehler.
Da mal ganz kurz, ja. Haben wir letzte Woche in der Gruppe von Christian Löbert einen super Punkt gehabt, der uns da reingeschickt hat, genau so einen Artikel zu dem Thema, dass die liebe Uschi, ja, da zu den Chinesen rüberwinkt und sagt, wie sich China da jetzt in Zukunft verhält, wird halt wegweisend sein für die Kooperation Europa und China. Das, da denke ich mal wieder so, was nimmt man sich raus als EU, um da zu sagen, benehmt euch gescheit, so fingerhebend quasi, sonst machen wir euch keine Geschäfte. Ich glaube, China ist es relativ egal, das haben sie bei den USA schon gesagt. Also selbst wenn die USA als Absatzmarkt weg ist, China ist seit 5000 Jahren im Geschäft und wir werden das auch in den USA bleiben. Wir haben sie die letzten 200 Jahre nicht gehabt. Und
ja, aber das unterstreiche ich überhaupt nicht, weil das waren komplett andere Voraussetzungen. Also China kann sich nicht leisten, dass die USA wegfällt. Das ist
natürlich ist es ein Einschnitt.
Das ist, und China hat selbst massive Probleme mit der Immobiliengeschichte. Ja. China hat Probleme, die Mittelschicht bei Laune zu halten, die jetzt da gerade gewachsen ist und die den Wohlstand jetzt wieder verlieren könnte. Also so ganz risikolos sehe ich es für China auch nicht. Wo ich dir vollkommen recht gebe, ist, dass China halt Zeit hat. Im Gegensatz zu Trump hat Xi Jinping Zeit, weil der muss ihn nicht wieder wählen lassen.
Genau, also das wollte ich gar nicht sagen, das ist risikolos, da gebe ich absolut recht. Natürlich ist es ein massiver Einschnitt, da brauchen wir nicht diskutieren. Ist der größte Absatzmarkt, die USA brauchen wir nicht, das ist absolut klar. Aber ich sage nur, dass China das auch aussitzen kann und dass China das, wenn es so sein sollte, dass es auf Handelskonfrontation geht, dass China den Kampf auch langfristig gewinnen wird einfach.
Wahrscheinlich, ja. Aber es wird halt, dann haben wir eine Weltwirtschaftskrise.
Genau, natürlich ist es. Genau, absolut, ja.
Aber was ich halt nicht verstehe von Seiten der EU, man hätte sich jetzt als Braut hübsch machen können, man hätte sagen können, hey, und mal, wenn du mich nicht heiratest, dann heirate ich mit China.
Ja.
Und da hätte man jetzt eine schöne Verhandlungsposition gemacht. Gut, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie die Verhandlungen laufen, was da genau passiert, weil das die Uschi wird da nicht viel zu tun haben, als wären andere Leute verhandelt.
Das macht Verhandlungsteams, Subteams, ja.
Also die Verhandlungen wird da nicht viel zu tun haben, aber das ist halt, für mich wäre es ein schöner Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, hey, liebe USA, wenn ihr die transatlantische Partnerschaft nicht mehr wollt,
ja.
Wunderbar, ist überhaupt kein Problem, dann bauen wir die Seidenstraße neu aus.
Das wäre das einzig Richtige gewesen.
Absolut, also das hätte man viel, viel mehr machen müssen.
Genau.
Und da hätte man, dann wäre die zwei Profi-Ruderer zum Profi Ronaldson Motorschule lösen.
Ich glaube auch, dass wir da eben als Absatzmarkt, also auch ein wichtiger Absatzmarkt in der Welt, als komplett Europa, dass wir da eigentlich uns ganz anders positionieren müssen. Genauso wie du sagst nämlich. Wir müssen das da, Aber das spricht dann wieder gegen das westliche Bündnis, ne? Das ist halt.
Ja, aber gut, das westliche Bündnis hat ja nicht Europa aufgeführt, durch den RTTIP.
Ja, da müssen wir ja Sicherheitskonferenzen.
Ja. Also das hat ja halt J.D. Vance aufgekündigt, mehr oder weniger dann. Ne?
Ja, schwierig.
Ja. Ist definitiv eine schwierige Frage, aber es, ich glaube, dass diese, also ich bin ein positiv denkender Mensch und ich sage ja mal, Onkel Donald wird es auch vermuten haben, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass wir Zölle bekommen von 15, sollen es 17% sein oder 18% vielleicht, per 1. August. Damit rechne ich und das Thema ist dann, wird nicht komplett vom Tisch verschwinden, aber wird dann halt ausgesessen werden. Und wenn ich die EU bin, würde ich ihm jetzt die 15, 16, 17 Prozent geben und würde ihm dann aber, sobald Onkel Donald in die letzte Phase seiner Amtszeit kommt, würde ich ihm mit anal wirklich, ist, das sage ich jetzt nicht, das muss man streichen, aber dann würde ich definitiv mit Zöllen auf die Magnificent Seven anfangen.
Also du stehst halt quasi jetzt mit geschwindem Gesicht vor ihm und hast aber das Messer im Rücken schon bereit für...
Ganz genau, dass man neu verhandelt dann einfach.
Okay.
Weil wir haben ja kein Handelsbilanzdefizit.
Ja.
In dem Sinne. Ja, wir haben für physische Güter ein Handelsbilanz,
ja.
Hat die USA ein Handelsbilanzdefizit mit uns. Und wenn man alle den kompletten Handel einschließt, dann ist er genau umgekehrt.
Mhm.
Und das muss man halt am Schirm haben. Also ich wäre die Braut mit dem Messer in der Hand.
Eine Zweckhochzeit.
Ja. Also würde ich machen. Vielleicht denkt der jeglich bei mir. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie da verhandelt wird. Also ich bin ja prinzipiell ein Mensch, ich gehe da drei und sage, so ist und bis so weit gehe ich, bringe mir irgendwas zusammen und meine Verhandlungen werden alle in 10 Minuten beendet. Und dann würde ich sagen, geh aufs Klo oder mach mal.
Ja, vielleicht brauchst du dich ein Verhandlungsteam.
Ich glaube auch.
Also aus.
Liebe Frau von der Leyen, wenn Sie diesen Podcast hören, was Sie definitiv tun sollten.
Ja, weil sonst ist Hopf und Malz bei Ihnen verloren.
Ja. Dann rufen Sie mich an. Nein, schreib es mir zuerst eine E-Mail, weil ich hebe bei der Nummer, die ich nicht kenne, nicht ab. Schreib es mir zuerst eine E-Mail und dann plaudern wir. Ja, ein spannendes Thema, wo wir aber, glaube ich, also wo du sicherlich mehr Experte bist wie ich, ist jetzt, wir haben jetzt den Zentralbanken, die ins Spiel kommen. Ne? Die Fed, die EZB hat die Zinsen gleich gelassen, die Bank of Japan rundherum, riesige, also auch wieder herumgesprungen, die Rendite auf die Staatsanleihen der japanischen Bank of Japan. Wie siehst du das wechselkursdynamisch? Also Dollar, Euro, Yen? Hast du da eine Prediction dazu?
Nein, gar nicht, weil ich beschäftige mich mit Forex-Markt generell überhaupt nicht, weil ich mir ganz schwer tue, diese Dinge einzuschätzen, weil sie eben so politisch sind. Ne? Der Yen wird weiter abwerten. Das, ich glaube, da braucht man keine Glaskugel für das. Ich wüsste auch nicht, wie das anders funktionieren soll. Und ich glaube, dass er irgendwann so schnell abwertet, dass es halt inflationär wird. Und das sehen wir eben schon, weil die Bank of Japan hat jetzt das erste Mal, ich glaube im Frühjahr war ja, die Zinsen angehoben, was halt, nein, bewusst war das eben, wo wir 5. August, wo wir den Carry Trader explodieren gesehen haben. Ich glaube, dass das nochmal kommen wird, das Thema.
Glaubst du nicht, dass er schon abgewickelt ist, halbwegs?
Nein.
Zu wie viel Prozent abgewickelt? Gar nicht.
Nein, ich glaube, dass das Geld wieder in den Markt geflossen ist, nachdem es beruhigt hat, weil es einfach zu geil ist, zu leicht ist, so Geld zu verdienen für die großen Player, weil man genau weiß, wenn es schief geht, werde ich gebailoutet. Also gerade für große Banken, das ist einer der besten Trades. Ich nehme gratis Kredite in Japan auf und lege sie zu 10% irgendwo anders an, von mir aus sogar in Brasilien. Und wenn die Sache schief geht, dann schreie ich, Achtung, Bailout, ich brauche staatliche Gelder. Und das wird, also wenn, schau, du musst das immer so vorstellen, da sitzen Leute, echte Leute dahinter, die in der Management-Ebene sitzen und für gute Profite Boni kassieren in Millionenhöhen. Die sagen, der einfachste Trade für mich ist eben genau das.
Ja.
Und wenn das in die Hose geht, dann bin ich meinen Job los und bei einer anderen Bank fange das Ganze nochmal an, weil ich werde immer gebailoutet. Also ich sehe das massiv katastrophal.
Aber wenn ich den Gedanken von dir zu Ende führe, die USA, die eh kein Geld hat, muss die Bank gebailouten.
Ja.
Das heißt, der Dollar muss dann auch extrem abwerten.
Genau. Es werden alle vier Währungen gegen harte Assets
wieder abwerten. Ja, okay, das ist klar. Aber genau. Gegeneinander, in Spanien ist ja gegeneinander.
Genau, gegeneinander wird der Dollar immer das least dirty Shirt sein, das am wenigsten dreckige T-Shirt, das ich noch ein zweites Mal anziehen kann, wird immer der US-Dollar bleiben, weil er mit 62 oder 70% im Welthandel einfach die Oberhand hat und die Weltleitwährung ist noch immer und das wird sich die nächsten 20, 30 Jahre nicht ändern. Also das Einzige, was ich noch härter sehe als den Dollar, ist der Schweizer Franken. Aber sonst, ja, okay, vielleicht kann man über norwegische Krone noch diskutieren oder so. Aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Also ich würde meine Cash-Bestände eigentlich fast nur in Schweizer Franken halten.
Okay. Ja. erinnere mich am Montag um 9 Uhr an Bank Schweizer Frankix. Okay, danke. Was auch? Ja, sehe ich ähnlich wie du. Dann letzter Punkt, das ist mir nämlich von deiner Präsentation am Freitag schon noch hängen geblieben. Es gibt ja...
Bleibt was hängen?
Ja, manchmal bei dir selten. bei deiner Präsentation selten? Nein, da war wirklich stark wieder, auch wenn es kürzer war. Aber eins ist mir halt hängen geblieben und das, glaube ich, sollten wir auch berichten, weil wir ja vor kurzem einen Podcast über Silber hatten.
Ja.
Und du hast einen Chart mitgebracht, der sehr, sehr schön zeigt, dass der SNV, das ist der ETN auf Silber, ist er ETC?
ETC
auf Silber, quasi nicht mehr geschortet werden kann, weil es keine Short-Bestelle gibt, sozusagen.
Ja.
Magst du dazu noch kurz erklären und sagen, weil Silber ist ja doch gestern doch ein bisschen zurückgekommen, auch am Freitag.
Ja, das war aber, hast du falsch gemerkt, leider, das war der Platinum-ETF, der die Maximalbestände gehabt hat. Wo das komplette, wobei du hast recht, beim SLV war's auch auf Null. Also es gibt keine verleihbaren
Shares.
Ja. Du hast recht, ja. Nur beim Platinum ETF ist das noch, sind die Borrowing Fees weit höher gestiegen. Bei Silber sind sie irgendwo bei 2%, 2,7% oder so, glaube ich, die Borrowing Fees. Also die, wenn du einen Leerverkauf machst, dann borgst du dir irgendwo die Aktie oder den ETF aus und zahlst dafür eine Leihgebühr. Und diese Leihgebühr fürs Ausborgen ist eben sehr stark gestiegen, was eben darauf hindeutet, dass es wenig verfügbare Shares zum Ausbauen gibt. Und die ist eben auf Null gegangen, diese Anzahl. Das heißt, du kannst zumindest in dem Vehikel kein Short Exposure mehr aufbauen. Du kannst es weitermachen über Futures, über andere ETFs, ETCs, ETNs, aber eben über den SLV nicht mehr. Und das ist jetzt schon, hat eine Aussagekraft, weil natürlich wird auf allen Märkten gleichzeitig geschortet. Nur wenn der so weit leer läuft, dass es einfach keine Shares mehr zum Verborgen gibt, dann hat das halt eine Aussagekraft, ne? Dass der Markt hat wirklich versucht, massiv short zu gehen. Und deshalb haben wir jetzt auch zum Ende der Woche hin diese Drops gesehen. Ich habe ja am Substack einen Artikel geschrieben, wo ich das für Platinum extrem genau erklärt habe. Und da sieht man wunderschön die Korrelation, wie dieses Short Exposure anschreibt, die Borrowing Fees ansteigen, die verborgbaren Shares runtergehen auf Null und wie dann der Preis parabolisch geht. Und dasselbe kann man für Silber irgendwie machen. Nur da gewinnt halt derzeit wirklich die Short-Seite Oberhand. Und ich habe jetzt die CME-Daten, COT-Daten noch nicht ausgewertet, aber die dürften auch eine Aussagekraft haben. Das muss ich noch nachholen.
Okay, spannend.
Ja. Ja.
Übrigens wäre, vielleicht weil ich beim Topic-Börsendienst ja auch immer wieder Shorts mache, das gehört für mich einfach dazu zum Trading, ein Aktien-Short-Gewehr in der TBS, also in der Trader Workstation von Interactive Brokers, das ein bisschen sehen will. Es gibt eine Spalte, wo man sich die Leihgebühr in Prozent eingeben kann und so normal ist zwischen 0,1 und 0,3, vielleicht auch 0,4 ist vollkommen normal. Alles, was über 0,5 ist, bin ich schon sehr vorsichtig mit Shorten, weil da ist die Leihgebühr dann nicht nur wegen der Leihgebühr, sondern weil halt da die Gefahr des Shorts-Quizzes dann halt schon nach oben steigt, logischerweise.
Bei den Blattnometern von 10%.
Ja, Wahnsinn. 10%. Muss man mal vorstellen. Also das muss man mal verdienen dann mit einem Short.
Genau.
Das ist nicht so einfach. Also ja. Definitiv, ja. Wir haben ja auch, man kann ihn leider nicht handeln, aber den Global X Silver Miners SEL, der charttechnisch an einer sensationellen Position steht. Ja, also das vielleicht noch als Tipp.
Ja, die Binnenaktien erwachen. Ich habe ja oft und auch in der Metal Masterclass haben wir das besprochen. Erstens einmal diese chronologischen Bullmärkte und zweitens einmal noch, wie diese diese Geldflüsse sind, ne? Dass es halt von einem Sektor in einen anderen Subsektor geht und dass da eben nach dem guten Goldrun Zeit ist für Gold und Platinum, weil Silber- und Platinum-Aktien und wir waren ja da auch sehr gut positioniert und ich glaube, jetzt droppen wir es langsam irgendwann, weil die meisten werden es ja eh wissen. SBSW, Sibanye-Stillwater, ist ein Primärförderer für Platinum und Palladium in Südfrankreich. An dieser Stelle liebe Grüße an den Sebastian, der gerade in Südfrankreich mit seinem Camper unterwegs ist. Nein, nicht Südfrankreich, sondern Südafrika. Und Sibanye-Stillwater ist natürlich perfekt gelaufen, also seitdem wir die am Schirm haben. Du bist ja auch investiert. Ja, ich glaube, nicht nur in Aktien, sondern auch in Optionen.
Genau, ich habe auch Long Calls.
Aber ich glaube, vom Boden ist die Aktie fast 200% gelaufen, mehr sogar.
Ja, vom Boden definitiv. Und das ist auch, es ist ganz stark gelaufen. Also ich bin ja später eingestiegen wie du. Ich bin ja immer der auf den endgültigen Ausbruch wartet. Der ist dann, ich bin bei 5,50, glaube ich, ungefähr eingestiegen, dann den Dreh. Und die Aktie steht jetzt bei 9,24, ist wieder zurückgekommen, war schon fast auf 10 oben. Muss man auch sagen, ist jetzt da definitiv überhitzt, würde ich jetzt nicht in diesem Sinne so kaufen, aber wenn die mir noch einmal gibt, und das möchte ich auch charttechnisch droppen, wenn die mir noch einmal die 8 gibt,
dann ist definitiv für mich Zeit, da nochmal reinzulegen. Muss man aber vorsichtig sein, wie gesagt, das Gamer beachten und hier auch der Hinweis, wir sind beide in Sibanien Steelwater investiert, wir haben beide ein hohes Silber-Exposure.
Ja.
Das muss man definitiv am Schirm
haben. Das ist aber Platinum Palladium.
Ja, genau. Und Donnerstag, 28. August sind Earnings, das muss man auch am Schirm haben. Und du hast ja einen Punkt angesprochen, der für mich so sensationell ist eigentlich, nämlich die Dividenden an.
Ja.
Also die zahlen also, im Moment keine.
Das ist halt jetzt ein komplett advancedes Play. Bei uns in Österreich ist es halt so, dass Optionsgewinne zu 50%, also mit dem progressiven Einkommensteuersatz versteuert werden. Das heißt, wenn du im höchsten Bracket bist, zahlst du 50% Steuer auf Optionsgewinne. Und was es sehr charmant macht, ist es, diese Optionsgewinne dann halt in Aktien also quasi die Option.
Wir sind aber keine Steuerberater, also bitte den Steuerberater fragen.
Genau, das klären wir bitte. Aber das ist etwas, was es sehr charmant machen würde, dass man sagt, man konvertiert wirklich in die Aktien rein. Das heißt, man hat den Verlust dann quasi in dem Optionstrade und dann den Gewinn in den Aktien drinnen, lasst sie das einbuchen und könnte dann eventuell eben von einer, wenn sie denn irgendwann wieder kommen sollte, Dividende bei Sibania massiv profitieren, weil du ja weit unter Schein gekauft hast, die Aktien sehr billig erwerben kannst und dementsprechend zu deinem Initialinvestment Sibania so 7-8% Dividendenrendite gehabt. Wenn die jetzt wieder 7-8% zahlen würden und du bist schon 100% in der Aktie vorn, dann ist es ja, als hättest du 16-18% Dividendenrendite auf deinen Initialinvestment. Und das ist halt natürlich dann
wird's schön.
Dann wird's richtig geil, ne?
Ja. Also absolut. Ich habe, um auch das offen zu legen, einige Kontrakte bei $5 Strike Price, Laufzeit bis 27, glaube ich sogar, ist jetzt sehr weit rausgegangen.
Ja, also die machen jetzt halt richtig Spaß, ne? Also.
Und vielleicht, dass man es auch noch einordnen kann, also die Aktie steht jetzt der Schlusskurs Freitag bei 9,24 und die Tops waren eigentlich so bei 20,50 ist sie getoppt. Also wenn sie die Tops jemals wieder erreicht, würde man natürlich sagen, dann hat man noch einmal gut 100%. Wie gesagt, für mich ist jetzt extremst heiß gelaufen, was ich den Wochenchart anschaue, ist das parabolisch, was sich da abgespielt hat in der letzten Zeit. Also wenn die jetzt einmal seitwärts konsolidiert oder sogar zurücksetzt auf $8, wäre das durchaus gesund.
Das wäre sogar wichtig. Also wir haben ja die Aktie sehr früh bei uns im engeren Kreis empfohlen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber besprochen.
Wir haben es besprochen in der Edelmetall Masterclass.
Genau, richtig, ja. Und die Leute, die drinnen waren, Anna, liebe Grüße wieder mal, sind da wirklich sehr früh sehr, sehr günstig reingekommen, freuen sich dementsprechend um diese Gewinne.
$3 übrigens war das Kurs, wie man die Edelmetall Masterclass gehabt.
Genau, also Verdreifachung. Und das seit März, ne?
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Gratuliere. Und das finde ich halt so wunderschön, weil das jetzt aussitzen, man kann jetzt auch eine Konsolidierung oder auch einen Drawdown kann man jetzt super aussitzen, weil man sitzt auf massiven Gewinnen. Und wenn ich mir den Basiswert anschaue, der ja wirklich dann wichtig ist für die Produktion, die man verkaufen kann, ne? Und wenn ich jetzt sehe, dass Platinum ausbricht, dass Palladium am Ausbrechen ist und so weiter, dann sehe ich halt, dass die haben Gold halt auch in der Produktion, Gold ist auf All-Time, dann sind die halt so gut aufgestellt. Ich habe ein politisches Risiko ein bisschen in Südfrankreich, sage ich schon wieder, in Südafrika. Dann, aber für das werde ich derzeit kompensiert, ne? Und.
Also, man muss natürlich schon darauf schauen, dass man nicht jetzt 20% seines Depots da reinschmeißt. Das ist ja logisch. Also bitte.
Hoffe ich doch, dass man da keine Klumpenrisiken zulässt.
Ja.
Aber das ist halt eine Position, die ich länger halten möchte. Vor allem mit dem Ziel, dass da vielleicht eventuell wieder Dividenden reinkommen. Das wäre halt schon super. Das würde in meinem Langfristdepot wird das super funktionieren.
Ja. Also und vor allem auch Platinum mit der Wasserstofffantasie dahinter und so weiter. Ja. Also da ist noch einiges drin im Gegensatz zu Palladium, wo es nicht so ist. Oder zumindest weiß man jetzt noch nicht, aber ich finde das schon sehr stark, ja, definitiv. So, Dominik, jetzt hast du es getroppt.
Ja,
jetzt wissen wir, von welcher Aktie wir die ganze Zeit gebraucht haben. Wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen willst, Substack von Dominik sehr, sehr gerne.
Ganz wichtig, meine Lieben. Ja. Bis 1. August gibt es sogar noch einen Rabatt. Ich glaube, 25% habe ich gerade draußen wegen der Cashflow-Konferenz. Abonniert den Substack, es zahlt sich aus. Also wie ihr seht, wirklich, ihr kriegt einen Einblick auf meine eigenen Trading-Positionen, auch auf Breakout-Trades, die ich mit Thomas gemeinsam oft bespreche und so weiter, Makroanalysen zu Makrothemen. Also es zahlt sich definitiv aus.
So ist es. Ja. Dann noch zwei Hinweise am Schluss. Zypern findet wieder statt. Du wirst als Speaker in Zypern sein. Ich werde als Organisator und Ersatz-Speaker in Zypern sein. Wir freuen uns. Wir werden den Link auch unten reinposten, wenn du nach Zypern kommst. Es werden 90 interessante Menschen dort sein, die sich das alles geben werden. Wir haben es gedeckelt, 10 Speaker, also insgesamt 100 Personen vor Ort. Mehr gehen auch dort nicht rein und wir freuen uns schon riesig. Das Ganze wird im Ende April, Anfang Mai nächsten Jahres stattfinden. Es sind schon relativ viele Tickets weg. Wir haben sicherlich schon die Hälfte der Plätze verkauft. Also schnell sein lohnt sich, auch wenn es noch keinen Flugplan gibt. Es ist bewusst, dass der Flugplan erst im September rauskommt. Aber es lohnt sich definitiv jetzt schon zuzuschlagen, weil ich fürchte, im September wird schon sehr, sehr knapp mit den Tickets.
Also ich möchte euch dazu wirklich so herzlich nochmal gratulieren. Also erstens einmal finde ich es super geil, dass ich dabei sein darf. Dieses Jahr als Speaker Teil des Teams freue ich mich riesig, weil das Event einfach sicher so geil ist. Und ich meine, seid jetzt im richtigen Verkauf seit einer Woche drin und die Hälfte der Tickets ist weg. Es haben viele die Call-Option vom letzten Jahr gezogen, die es auch gibt. Und ich finde das so grandios, dass ihr da so ein gutes Feedback habt, dass ihr das so schnell rausgehabt habt. Das Line-Up ist halt auch wirklich grandios. Also neben Luis Bartos und
Nils Kajobi wird dort sein, Martin Görsch wird kommen, Dominik Zürer wird kommen, dass ich jetzt niemanden vergiss. Sebastian Legrand wird kommen, der Vincent ist natürlich vor Ort, der Kasseltrainer, der Carsten wird was machen. Svenja Heidbüchel wird dort sein, Daniel Rode, also wirklich, wirklich Kapazund auf dem Gebiet die mit allen tollen Vorträgen. Aber ich glaube, es ist neben den Vorträgen ist einfach der massive Mehrwert, ist der Austausch mit anderen. Ich sehe es ja, wir genießen so wirklich unsere Austausche, wir werden jetzt zugegebenermaßen noch ein, zwei Bier zu uns nehmen und werden weiter plaudern. Hat halt niemanden, ich habe in meinem privaten Umfeld niemanden, ja. Du auch, schwierig. Ja, also da lernt man so viele Menschen kennen, ja. Aber ich weiß ja, dass es viele geschafft haben, dort Freundschaften richtiger zu schließen, die regelmäßig miteinander telefonieren, callen und so weiter. Also es ist wirklich eine gute Möglichkeit, schlag's einfach so. Tickets gibt's, Link gibt es in der
genau,
Beschreibung,
das sehen
wir in den
Shownotes. Also ich kann das wirklich empfehlen.
Und du hast, glaube ich, auch eine Substack-Aktion dazu noch laufen, oder?
Ja, es gibt derzeit meinen Substack-Grab, ist oben drauf, wer bucht. Auch bis 1. August. Also wer sich den Substack da jetzt wirklich kostenlos dazu holen möchte, einfach nur Zypern buchen und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe.
Über den Link von Dominik, ganz
genau,
wichtig.
Ganz wichtig.
Das muss sein, auf jeden Fall. Gut, Dominik, wir sind leer.
Ja, ein letztes Announcement habe ich noch. Hui. Weiß nicht, ob du da mitziehen willst, aber eine strategische Partnerschaft, die ich announcen möchte. Ja. Und zwar seit Freitag, ganz frisch, seit gestern, bin ich Partner beim investing.com und werde dort eine Kolumne füllen dürfen. Werde dort wöchentlich Artikel rausbringen. Das heißt, wer die Investing-App, die sehr viele haben, hat, der kann dann in Zukunft meine Analysen lesen, die dort aufpoppen.
Ja. Also, der Hörer. Das ist jeden Kindertag tanzt da.
Ja. Man muss halt überall seine Message verbreiten. Ne?
Wunderbar. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Viel Erfolg und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ciao, ciao.